Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch ganz herzlich wieder begrüßen zu diesem Vortragsthema, das, denke ich, wirklich von einer traurigen Aktualität ist, wo es gut ist, wenn wir uns da geistlich auseinandersetzen mit dem, was sich in unseren Kreisen auch entwickelt. Wir hatten ja das letzte Mal einen Blick geworfen auf die Wurzeln der heidnischen Mystik, haben auch gesehen, dass Mystik eben bedeutet, das Streben nach einer unmittelbaren Gotteserfahrung und Vereinigung mit Gott. Und haben auch gesehen, dass das etwas ganz Gefährliches und Unbiblisches ist, dass wir niemals mit Gott verschmelzen können, so wie es da letztlich gelehrt wird, dass man mit Gott so eins würde, dass man mit ihm eigentlich identisch wird und verschmelzt. Das ist auch die Lehre der heidnischen Mystik, zum Beispiel des Buddhismus oder des Hinduismus. Und das, haben wir gesehen, widerspricht der Lehre der Bibel ganz und gar. Wir haben dann eben auch schon mal angefangen zu skizzieren, zu betrachten, wie sich diese heidnische Mystik eigentlich eingepflanzt hat in den Katholizismus und ihn auch sehr stark beeinflusst hat. Also ganz viele führende christliche Mystiker sind eben inbrünstige Anhänger der katholischen Kirche gewesen. Und nun heute wollen wir die Fortsetzung machen, Mystik im evangelischen und auch im evangelikalen Bereich. Das soll natürlich unser Schwerpunkt sein, aber wir wollen uns auch kurz anschauen, was die Mystik in der Zeit nach der Reformation für eine Entwicklung genommen hat, weil darauf greifen letztlich auch die Evangelikalen heute zum Teil wieder zurück, wenn sie Mystik uns als Weg anbieten zur Verbesserung, zur Vertiefung der Spiritualität. Das ist ja so der Wortlaut, Spiritualität statt Glaubensbeziehung. Und vielleicht nochmal einfach als Hinweis, ich habe jetzt nochmal einige, einen ganzen Stoß von dieser Broschüre mitgebracht, Meditation und Mystik für Christen, die neue Spiritualität verführt die Evangelikalen. Das kann ich euch nur empfehlen, wer sich vertieft damit auseinandersetzen will, mit mehr Zitaten, biblischer Auslegung, das kann man dann mitnehmen hinten. Ja, also ich denke, am Anfang wollen wir einfach mal ein paar Bibelworte miteinander betrachten, die so die Mystik auch ein Stück im weiteren Sinn ansprechen. Ganz besonders, das haben wir schon das letzte Mal gesehen, spricht der Kolosserbrief warnend von den Irrlehren, die eigentlich auch in der Mystik dann zum Ausdruck gekommen sind, die keimhaft anfangsweise schon damals kursiert haben in den christlichen Gemeinden, gewissen Einfluss hatten. Und ich lese mal Kolosser 2 ab Vers 6. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Also da haben wir diese grundsätzliche Warnung, Philosophie, das heißt ja Liebe zur Weisheit. Und viele Philosophen des Altertums waren Mystiker, zum Beispiel auch ein Platon. Und umgekehrt, viele Mystiker waren Philosophen, die also mit der mystischen Weisheit versucht haben, zu Gott zu kommen und zu Gott zu werden. Und deswegen, diese Warnung gilt ganz grundsätzlich für uns Gläubige. Der Einfluss der griechischen Philosophie und auch eben der griechischen Mystik ist eine ganz große Gefahr. Die Mystik kam tatsächlich über den Platonismus und Neuplatonismus entscheidend in den christlichen Bereich. Und die andere Schiene waren eben die Mysterienreligionen, von denen ich auch letztes Mal schon kurz das erwähnt habe, so geheimnisvolle mystische Religionen, die praktisch eine Vereinigung mit der Gottheit über bestimmte Rituale, Sakramente und mystische Erlebnisse gelehrt haben. Da gab es eine ganze Anzahl davon im Heidentum. Letztlich gehen sie zurück auf Babylon, die Hure Babylon, und das antike Babylon war ein Zentrum und wahrscheinlich auch das Zentrum des Götzendienstes und auch eben dieser Mystik. Und da warnt Gottes Wort, in Christus haben wir die ganze Fülle. Und wir sollen im Glauben wandeln und stehen und nicht im Schauen und Fühlen und Spüren. Wir haben das schon das letzte Mal gesehen, das ist die große Versuchung und Verführung des Teufels. Ich möchte noch einmal deutlich machen, unsere Glaubensbeziehung zu Christus bedeutet, dass wir ihn nicht sehen. Visionen von Christus sind unbiblisch. Nach der Apostelzeit, wo in außerordentlicher Weise des einzelnen Aposteln gegeben war, den Herrn auch in Gesichten zu sehen, wie zum Beispiel eben dem Apostel Paulus und auch dem Apostel Johannes, zuletzt dann in der Johannes-Offenbarung. Aber das ist nicht Gottes Weg für den normalen Gläubigen. Und das lesen wir ja geschrieben in 1. Petrus 1. 1. Petrus 1, da geht es um die Bewährung unseres Glaubens, Vers 7 und 8. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seele. Ein ganz wichtiges Wort. Da wird ganz deutlich gesagt, wir sehen den Herrn jetzt nicht. Das ist Gottes Ordnung. Es geht nicht um ein Schauen, sondern um ein Glauben, das heißt um ein Vertrauen auf das geoffenbarte Wort Gottes. Dort sehen wir Christus. Wir sehen ihn im Wort, aber wir sehen ihn nicht in Visionen. Wir sehen ihn auch nicht, indem wir uns meditativ versenken in Kruzifixe, in irgendwelche Ikonen, irgendwelche Meditationsbilder, wie sie die Ostkirche so in reichlicher Form mit Gold und allem drum und dran produziert hat. Wir sehen ihn nicht, wir glauben an ihn, obwohl wir ihn jetzt nicht sehen. Und das ist ja diese bekannte Stelle, 2. Korinther 5, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, die das eben auch nochmal deutlich macht. Ich bekomme eine Beziehung zu Gott nicht, indem ich mich hineinsteigere und versuche, ihn zu fühlen, ihn zu schauen, ihn in irgendeinem mystischen Erlebnis zu erfahren, sondern indem ich dem Wort Gottes glaube. Und dieses Wort bezeugt mir, dass ein göttlicher Mittler, der Sohn Gottes, der Herr Jesus, sein Leben für mich gegeben hat, damit ich durch ihn in Beziehung zu Gott komme. Und diese Beziehung beruht ganz allein auf Christus als dem Mittler. Sie ist nicht Gottes unmittelbar. Und sie beruht ganz allein auf Glauben und niemals auf Schauen. Das sind die biblischen Grundtatsachen. Und von daher gesehen, ist es ein ganz gefährlicher Irrweg, der uns beraubt. Und das ist immer die Taktik des Teufels gewesen, auch in der charismatischen Bewegung, dass er sagt, ich gebe dir mehr. Wenn du die Geistertaufe annimmst, wenn du dir die Hände auflegen lässt, dann bekommst du mehr als diese normalen, elenden Durchschnittschristen, die sich bloß mit dem Glauben und der Bibel durchwurschteln. Du kannst berauschende Kräfte haben, du kannst Schauungen haben, Visionen, du kannst Wunder tun, du bekommst mehr. Und was ist in Wirklichkeit? Wenn wir uns diesen Geistesmächten öffnen, dann werden wir beraubt. Wir sind ärmer dran, wir haben weniger, weil wir von dem Glaubensweg abgewichen sind und von der schlichten Tatsache, dass ein gläubiger Christ bei der Wiedergeburt in Christus alles bekommen hat, alle geistlichen Segnungen, alle Gnadenerweise, die er je bekommen kann und die er braucht. In Christus haben wir die Fülle. In Christus sind wir gesegnet, Epheser 1, Vers 3, ein für alle Mal gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Und zwar empfangen wir sie durch den Glauben. Nicht anders. Ja? Also das ist die biblische Lehre. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch da diese Warnungen, gerade im Kolosserbrief, vor falschen, irreführenden Lehren, die letztlich auch ein Stück wirklich die Gläubigen von diesem ganz einfältigen Festhalten am Glauben an dem Herrn Jesus Christus abwenden. Können wir vielleicht in Kolosser 2 auch nochmal die Verse 1 bis 3 lesen? Hängt auch damit zusammen. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht jemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Also in Christus sind alle Reichtümer und Schätze verborgen. Alle Weisheit. Und da geht es ja genau darum, Sophia und Gnosis steht da im Griechischen. Und das waren genau die Schlagworte der Mystiker und Philosophen im Griechentum. Und da gab es ja viele religiöse Sucher. Das Griechentum der damaligen Zeit, das Heidentum insgesamt, war unzufrieden mit dem Götzendienst. Sie waren unzufrieden mit den alten Religionen. Man hat nach Neuem gesucht, so ähnlich wie das New Age heute. Und da war das Stichwort Gnosis, tiefere Erkenntnis. Wir haben das auch schon gesehen, der Irrweg der Mystik ist im Grund ein teuflischer Weg, wo der Teufel sagt, du kommst durch Erkenntnis zu Gott ohne das Blut Jesu Christi. In dem Moment, wo du Gott richtig erkannt hast, bist du selber zu Gott geworden, bist mit ihm eins geworden und hast das Vollendungsstadium erreicht. Und dann kannst du eigentlich machen, was du willst auf der Erde. Ne? Daraus kam dann auch die Gesetzlosigkeit und offene Zügellosigkeit der Gnostiker, gegen die zum Beispiel der Judasbrief und der zweite Petrusbrief kämpfen. Weil man dann gesagt hat, wenn ich einmal in meinem Geist vergottet bin, dann ist ganz egal, was ich mit dem Leib mache. Ich kann jemanden umbringen. Macht nichts, ich bin ja schließlich Gott, ich bin ja schließlich das Maß aller Dinge, wer will mich anklagen? Ja, solche Gedanken kamen da auf, im Heidentum und dann eben auch im christlichen Bereich. Gnosis war also das eine und das andere war Sophia, die Weisheit, überlegene Einsicht in göttliche Zusammenhänge, in Zusammenhänge der Schöpfung, die Geheimnisse der Atome, oder die Geheimnisse des Kosmos wollte man da ergründen. Engelhierarchien wurden da auch ein Stück zusammenfantasiert, mit denen man Verbindung aufnehmen konnte, die sich dann irgendwie segensreich erwiesen haben für das Leben. Ja, solche Dinge waren damals im Schwange und beeinflussten die jungen Gläubigen. Und deswegen auch die Mahnung dann etwas später im zweiten Kapitel des Kolosserbriefes, Vers 18. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst, in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Die Gnosis und die Mystik haben zwei Seiten gehabt. Das eine war die Gesetzlosigkeit, die Zügellosigkeit. Wenn ich erleuchtet bin, kann ich alles machen. Es gab zum Beispiel auch im Mittelalter irgendwelche mystischen Kommunitäten, wo die also praktisch wie eine moderne Kommune Männlein und Weiblein frei durcheinander gelebt haben. Und es gab auf der anderen Seite eine ganz strenge überstrenge Askese, das heißt eine Selbstgeißelung, eine Verleugnung des Leibes bis hin dazu, dass man ihm Essen und Trinken über lange Zeit entzogen hat oder Schmerzen zugefügt hat, Verstümmelungen, um das Fleisch, das man als rein böse angesehen hat, abzutöten, damit der Geist endlich sich aufschwingen kann zur Vereinigung mit der Gottheit. Das ist halt derselbe Grund, warum Yogis über Stunden und Tage in irgendeiner Meditationshaltung verschränkt dasitzen oder zum Teil auch über glühende Kohlen laufen oder warum eben auch, wie es zum Beispiel auch bei den Islamisten zum Teil ist und in der katholischen Religion, es kommt dann zu Selbstgeißelungen und Selbstverstümmelungen oder Verletzungen, man sich mit dem Messer ritzt, das Blut spritzt und da meint, man könnte damit also das Fleisch abtöten, um den Geist zu befreien zur mystischen Erkenntnis. Also das war damals eben auch so diese Sache. Wie gesagt, der Judasbrief behandelt mehr die Leute, die eben die Zügellosigkeit gepredigt haben und der Kolosserbrief mehr diese Asketen. Ich habe das schon erwähnt, im Bereich der christlichen Mystik, diese Askese hat eben dazu geführt, dass zum Beispiel Leute über Jahre weg nur trockenes Brot und abgestandenes Wasser zu sich genommen haben, zum Teil bewusst faulige, schimmlige Sachen, um praktisch die Begierden des Leibes abzutöten, dass bekannte Mystikerinnen und Mystiker sich Eisenketten um den Leib schmieden ließen, mit Dornen, die nach innen gerichtet waren, dass bei jeder Bewegung das praktisch reinstach und schmerzte und sogar blutete. Ja. Und die haben sich gefreut, dass sie diesen hässlichen Leib endlich abtöten können, damit sie zu höherer geistiger Erkenntnis aufsteigen können. Ja. Ich war früher als Esoteriker und New Ager auch Vegetarier aus genau demselben Grund, weil wir da gelesen haben, rühre dies nicht an, betaste das nicht. Ja. Und der hinduistische Vegetarismus sagt, wenn du Tiere isst, kommst du mit deinem Geist auf ein tierisches Stadium und kannst dich nicht zur höchsten Geisteserkenntnis aufschwingen. Aber wenn du nur Pflanzliches isst, dann wird dein Geist gereinigt und du kannst praktisch mystische Erlebnisse machen. Hm? Habe ich geglaubt. Als ich mich bekehrt habe, habe ich angefangen mit Freuden wieder Fleisch zu essen. Ja. Mit Maßen. Ja. Also das sind dann diese Dinge, ja. Dass man meint, man könnte über bestimmte Übungen, über bestimmte Selbstentsagung, auch über meditative Übungen in Kontakt mit der Gottheit kommen. Dann sind da eben die Engel als Mittler. Das war das mit der Verehrung der Engel. Das habt ihr auch registriert, ja, am Anfang der vorgelesenen Verse. Das spielte auch eine Rolle. Man hat zwar Christus als Mittler total abgelehnt. Man hat auch Christus total verleugnet. Er hat gesagt, er war gar kein wahrer Mensch, er hat nur einen Scheinleib angenommen und er war eigentlich ein Engelwesen und nicht der Sohn Gottes und nicht Gott von Wesen. Es waren alles diese hässlichen Irrlehren, die da eine Rolle gespielt haben. Aber die Engel, die waren ganz wichtig als Mittler. Und dazu kommt jetzt natürlich noch ein ganz wichtiger Abschnitt und das ist eben 2. Korinther 11. Endzeitliche Verführung, Warnung vor der Verführung des Teufels. Und da ist genau die Mystik ganz massiv mit drin, zusammen auch mit der Charismatik und Pfingstbewegung, die ja sehr verwandt sind, da komme ich vielleicht nachher noch drauf. Ein Schlüsselabschnitt in Gottes Wort, um diese Dinge auch zu durchschauen und zu widerlegen. 2. Korinther 11, erstmal von Vers 2 bis Vers 4 und dann nachher 13 bis 15. Der Hintergrund war, dass als der Apostel Paulus aus Korinth weggegangen war, um in anderen Gemeinden zu evangelisieren, dass da eben Apostel, falsche Apostel aus Jerusalem zu den Korinthern gekommen waren, hervorragende Rhetoriker, faszinierende Gestalten und die haben die Korinther völlig durcheinander gebracht und verführt und haben ihnen einen falschen Jesus, ein falsches Evangelium und einen falschen Geist vermittelt. Und die Korinther waren begeistert. Die haben gesagt, also Paulus ist eigentlich mickrig, im Vergleich zu diesen Giganten und eigentlich glauben wir denen mehr als dem Apostel Paulus. Deswegen musste der Apostel Paulus in diesem Brief sie zurechtweisen und wieder auch zur Besinnung bringen. Und das sagt er dann ab Vers 2, 2. Korinther 11, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, einem einzigen, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Also er muss die Korinther tadeln. Warum? Weil mit diesen beeindruckenden, scheinbar so christlichen Aposteln Abgesandte des Teufels zu ihnen kamen und versuchten, sie zu verführen, sie irre zu führen. Und da warnt er, letztlich geht es um eine einfältige, keusche Glaubensbeziehung zu unserem himmlischen Bräutigam, dem Herrn Jesus, den wir eben nicht sehen, an den wir glauben, obgleich wir ihn nicht sehen, dem wir gehorchen und nachfolgen, ohne dass wir Schauungen haben oder ihn spüren und fühlen. Und der Teufel versucht, unser Denken, unsere Gesinnung zu verderben, dass wir nicht mehr einfältig an dem Herrn Jesus festhalten, sondern dass wir uns öffnen für andere Kräfte, für andere Mächte, für andere Namen. Und zu diesem Zweck sind diese Leute, diese Verführer bereit, sie reden viel von Jesus. Das gilt auch für die Charismatiker. Die reden ganz viel von Jesus, aber letztlich ist der Jesus, den sie verkündigen, ein andersartiger Jesus als der Herr Jesus Christus, der in der Schrift verkündigt wird. Sie bringen einen Geist. Ja, wenn man da bei den Charismatikern sich die Hände auflegen lässt, dann passiert etwas. Da verändert sich auch etwas. Und zunächst mal meint man, das sei zum Besten, zum Besseren. Und dann sieht man Visionen, dann kann man plötzlich in irgendwelchen Sprachen plappern, dann kann man, spürt man vielleicht einen Strom, einen elektrischen Strom durch seinen Körper fließen, wenn einem so ein charismatischer Guru die Hände auflegt. Und dann denkt man, das war jetzt die Kraft Gottes, nämlich die große. Simon Markus, Apostelgeschichte 8. Ja? Von wegen. Es waren ganz andere Kräfte. Ja? Die Kraft Gottes spüren wir nicht durch Prickeln und elektrischen Strom, sondern die Kraft Gottes wirkt in uns unfühlbar und unsichtbar. Aber das, was wir hier haben, ist eben ein andersartiger Geist. Und die Mystik, hinter der stecken dämonische Verführungsgeister, nicht der Geist Gottes. Und dann ein anderes Evangelium. Wie gesagt, das Evangelium der Mystik ist durch Selbstentsagung, durch Selbstverleugnung, durch Meditation kannst du in den Zustand der mystischen Erkenntnis und damit der Vergottung kommen. Kein Blut nötig, kein Mittler, kein Glaube, sondern Askese und Erkenntnis. Und dann landet man bei dem Einssein mit Gott. Und das ist ein teuflisches Evangelium, ein falsches Evangelium. Das ist das Evangelium der Schlange, ihr werdet sein wie Gott. Und das müssen wir glasklar verstehen und auseinanderhalten, denn dieses falsche Evangelium wird heute auf breiter Front wieder verkündigt von Verführern in der heutigen Zeit. Aber noch die Verse 13 bis 15, da spricht der Apostel Paulus von diesen brillanten Rednern, die alle sich als Christen ausgegeben haben. Und wenn er da spricht, dann ist er überhaupt nicht freundlich, barmherzig, tolerant. Er sagt auch nicht, ich will jetzt zunächst einmal das Gute bei diesen lieben Brüdern und Schwestern in den Vordergrund stellen, sondern er sagt knallhart, was Sache ist. Ich lese mal Vers 13 folgende. Denn solche sind falsche Apostel oder Lügenapostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Das ist eine ganz wichtige Aussage für die Mystik. Der Satan verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also hier wird diesen Leuten die Hölle angekündigt, um das mal ganz deutlich zu sagen. Ja? So viel zu der evangelikalen Freundlichkeit und Toleranz gegenüber Irrlehren. Die ist nicht biblisch. Ja? Der Apostel Paulus sagt hier mit dem größtmöglichsten Ernst, diese Leute dienen dem Satan und sie verderben die Seelen und sie werden mal ins Verderben gehen als Vergeltung dafür. Also wir müssen uns ganz arg zurückhalten und vorsichtig sein, dass wir uns mit diesen Dingen nicht einlassen, denn das ist massiv das Wirkungsfeld des Satans. Mystik gehört mit zu den massivsten satanischen Verführungseinflüssen, die es überhaupt gibt auf der Welt. Ja, da kommt man direkt in Kontakt, wie bei Okkultismus und Magie, mit finsteren Geistern. Da ist nicht zu spaßen. Ganz deutlich sagen. Der Satan verkleidet sich als Engel des Lichts. Was schauen denn die Mystiker? Nun, es ist übrigens interessant, dass viele Schilderungen zum Beispiel von Leuten, die den sogenannten Toronto-Segen erlebt haben, dass da so ein charismatischer Guru in die Hände auflegt, dann fallen sie hin, fallen in Trance und dann erleben sie wunderschöne Dinge. Farben, Töne, Lichterscheinung, natürlich immer Licht, klar. Ja. Und sie schweben ab, sie spüren eine wunderbare Liebe, die sie durchpulst und das ganze Universum durchpulst. Und wenn du dann mal ganz nüchtern schaust, wie beschreiben eigentlich zum Beispiel Drogensüchtige ihren Trip? Und wie beschreiben Bhagwanis ihr Erleben, wenn sie von ihrem Guru die Hände aufgelegt bekommen? Shaktipat. Und ihr werdet feststellen, die Schilderungen sind zum Teil völlig identisch. Kann man überhaupt nicht unterscheiden. Vielleicht denkt man dann ein bisschen drüber nach. Der Satan verkleidet sich als Engel des Lichts. Man sieht eben auch Lichtengel, Lichtgestalten, Geisterwesen. Ja? Es wird also verschiedene Mystiker, ihr kennt vielleicht so ein paar alte Bilder von Antonius, dem Eremiten, wie er da mit allen möglichen scheußlichen Tieren kämpft. Ja? Also ich habe das früher mal, wo ich Gemälde studiert habe, so ein bisschen noch mitgekriegt. Das war ein beliebtes Motiv mittelalterlicher Maler. Weil praktisch solche Leute, Hieronymus und Antonius und so weiter, die wurden angegangen von Dämonenwesen, als sie da so meditiert haben. Und die haben dann gedacht, es sei, sie müssten da eben im Auftrag Christi die niederringen. In Wirklichkeit war das eine Folge ihrer magischen Praktiken, dass sie von diesen Dämonen angegangen wurden. Aber es gibt natürlich im christlichen Bereich auch Schauungen, zum Beispiel Christus als blutender, als Dornengekrönter, Christus als Baby im Arm der Maria, die als Himmelskönigin auftritt. Ja, was ist denn das? Ist es biblisch? Ist es der Herr Jesus? Kann das sein? Nun, ich bin überzeugt, dass es nicht sein kann. Zum Beispiel aufgrund dieses Bibelwortes in 1. Petrus 1, Vers 8. Ich bin überzeugt, dass das dämonische Täuschungen sind, weil der Herr Jesus blutet nicht mehr, er hat auch keine Dornenkrone mehr, sondern wie der Herr Jesus in seinem verherrlichten Zustand aussieht, nun, das können wir in etwa ermessen durch die echte Vision, die der Apostel Johannes in Offenbarung 1 schildert. Aber ganz gewiss nicht so, wie die Mystiker ihn erleben. Ja? Und dann haben die natürlich auch noch andere Sachen erlebt, dass ihnen irgendwelche Heilige erschienen sind, ja, der heilige Antonius oder so weiter. Die Mystiker haben ja alles Mögliche gesehen. Haben auch zum Beispiel Dinge erlebt wie Levitationen oder das aus dem Leib ausfahren der Seele, dass man plötzlich sich selber da unten am Leib sieht und schwebt irgendwo in der Luft und macht Astralreisen. Total okkulte Phänomene, die man im Spiritismus berichtet, das berichten katholische Mystikerinnen und Mystiker ganz genauso. Ja, so viel also zu dem Engel des Lichts, dem Satan, der trügerische Erlebnisse, Visionen und Schauungen anbietet, Kraftwirkungen. Also es gibt zum Beispiel, ich glaube es war Teresa von Avila, mit ihrem Seelenfreund, einem anderen Mystiker, die Nonnen haben berichtet, dass die praktisch stundenlang einen Meter über dem Boden geschwebt hätten, im mystischen, verzückten Dialog vertieft, haben gar nichts davon gemerkt, aber sie haben geschwebt. Ja. Yogis schweben zum Beispiel auch, glaube ich, gibt's echt. Aber das sind Kraftwirkungen des Teufels. Nichts Göttliches an sich. Ja? Also das ist dieser Betrug. Und jetzt vielleicht als letztes Bibelwort noch, um das noch zu untermauern. 1. Timotheus 4, Vers 1 und folgende. Da wird auch wieder diese katholisch-mystische Verführung als erstes angesprochen, aber darüber hinaus auch weitere Verführungsströmungen. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat. Ein deutlicher Hinweis auf die katholische Kirche. Das Zölibat wird ja auch mystisch begründet, ja? Dass eben die Priester als besondere Mittler zwischen Gott und dem Menschen eine Brautstellung gegenüber Christus haben sollten und deswegen keine menschlichen Frauen haben sollten. Die haben ja alle einen Ring, wo sie angeblich mit dem himmlischen Christus verlobt oder verheiratet sind. Ja? Und letztlich spielt da auch das mit hinein, was eben das Mönchtum auch im Heidentum beeinflusst hat, ähnlich wie beim Vegetarismus. Die Enthaltung von der Geschlechtlichkeit fördert angeblich die mystischen Kräfte zur Vereinigung der Gottheit. Ja? Das ist ein ganz primitives Energiedenken, ja, dem Yoga, die Kundalini-Kraft, ja. Und eben der normale Yogi sagt, wenn ich sozusagen mich nicht irgendwie in der Geschlechtlichkeit engagiere, dann wird die Energie frei und bringt mich höher zu den Göttern. Pervers. Völlig unbiblisch. Überhaupt nicht wahr, aber es ist ein Stück magisches Denken. Ja? Energiemagie. Und mit Kraft und Energie haben es die Mystiker und die Magiker, ja, ganz besonders. Ja? Also das sind diese Zusammenhänge, wo wir einfach sehen, hier ist ein fremdes, heidnisches, letztlich aus dem Götzendienst stammendes Element in die Christenheit hineingeschmuggelt worden, damals eben durch nicht wirklich bekehrte heidnische Philosophen und Mystiker, die sich dem Christentum angeschlossen haben und die aber nie wirklich den biblischen Glauben erfasst haben. Und je mehr die katholische Kirche vom biblischen Evangelium wegkam, desto mehr solche Leute gab es und es gab eigentlich kaum noch wirklich Wiedergeborene, denke ich, in den Reihen dieser Kirche. Und die Mystik hat einen ganz großen Einfluss gehabt, eben über das Mönchtum, auf die ganze Religiosität der römischen Kirche. Ja, das können wir jetzt nicht weiter ausführen, aber da haben wir eine Entwicklung, wo letztlich das Gift der Schlange, die Verführung der Schlange und dämonische Falschreligion in christlichem Gewand über Jahrhunderte weg kultiviert wurde, und zwar gerade auch von solchen Leuten, die auch Evangelikale oft sehr schätzen, Bernhard von Clairvaux, die ganzen Benedikt von Nursia, diese ganzen Leute waren Mystiker, die waren keine biblischen Gläubigen. Franziskus, der heilige Franziskus, der den Sonnengesang verfasst hat, der war kein biblischer Gläubiger. Das war ein römisch-katholischer Mystiker und letztlich von Dämonen besessener Mann, der Visionen hatte, der zum Teil in Geistesverwirrung nackt auf den Straßen rumgelaufen ist, ja. Das war ganz gewiss nicht der Heilige Geist, der ihn dazu geleitet hat. Und der Sonnengesang ist nichts anderes als ein fast schon hinduistisches, pantheistisches Irrgebilde. Ja? Das heißt überhaupt kein christliches Gedicht. Pantheismus, wir haben das letzte Mal kurz erwähnt, heißt diese mystische Irrlehre, alles ist Gott. Nach den Auffassungen der zum Beispiel buddhistischen, hinduistischen Mystiker, eigentlich aller Mystiker, ist Gott von der Schöpfung nicht trennbar. Also nach ihrer Auffassung ist dieses Pult Gott und dieses Mikrofon ist Gott und ich bin Gott und du bist Gott und alles ist Gott. Ja? Und deswegen, wenn der Mystiker erleuchtet ist, dann erkennt er einfach nur, dass er eigentlich schon immer Gott war. Diese Art von Mystik hat übrigens im christlichen Bereich ein Meister Eckhart und in abgeschwächter Form auch Tauler und andere mittelalterliche Mystiker so weit perfektioniert, ich habe das letztes Mal schon erwähnt, dass also so ein lupenreiner Zen-Lehrer und Mystiker, Daisetsu Suzuki, begeistert gesagt hat, Meister Eckhart lehrt genau das, was wir lehren im christlichen Bereich. Wir sind Brüder im Geist. Recht hat er gehabt. Ja? Aber ich habe mit einem Meister Eckhart nichts zu tun. Der ist nicht mein Bruder im Geist. Ja, sondern ein Verführer, ein verführter Verführer. Und so gibt es verschiedene Züge der römischen Mystik, die dann auch in den evangelischen und heute in den evangelikalen Bereich übergegangen sind. Ich möchte nur mal ein paar Stichworte nennen. Das sind eben zum Teil jetzt die Mystik von den Jesuiten, von dem Ignatius von Loyola, der ja seine Exerzitien, seine geistlichen Übungen verfasst hat, um die schärfsten Soldaten und Feinde des Evangeliums und der biblischen Gläubigen zu schulen und einzuweihen und richtig heiß zu machen für den Kampf gegen den Glauben. Ja? Die mussten tagelang sich meditativen Übungen hingeben, wo sie zum Beispiel Christus am Kreuz visualisieren mussten. Und Ignatius hat gesagt, du musst so lange Christus dir vorstellen, bis du riechst, wie es dort gerochen hat und bis du die Geräusche hörst, die dort passiert sind. Das war also im Grund auch eine Anleitung, in die Jenseitswelt vorzudringen, über gezielte Meditation. Ja? Und diese hochokkulte Meditation wird heute von evangelikalen Führern als eine Bereicherung evangelischer Spiritualität beworben und angeboten. Ja? Es gibt andere mystische Schulen, die eben eine Art christliche Vereinigungsmystik mit Christus verfolgt haben, vor allen Dingen Frauen waren das, ich habe Teresa von Avila zum Beispiel erwähnt, ja, die eben einfach so durch immer Meditation und Vorstellen von Christus ihm näher kommen wollten, schließlich bis zu einer mystischen Hochzeitsvereinigung, die also absolut pervers ist. Ja, absolut pervers, was da passiert ist mit Visionen und allem, wo Christus als der Bräutigam angeblich sich schon mit ihnen vereinigt hätte, ja. Und es waren ekstatische Geisteserlebnisse, ja, die sicher überwältigend waren. Und interessanterweise bei diesen ganzen Mystikern, da gibt es dieses mystische Hoch, dieses Erlebnis der Vereinigung mit der angeblichen Gottheit. Und dann gibt es Wochen, Monate, Jahre der Depression, Finsternis, Verdammnis, völlige Gottesferne, kein Gefühl, kein Gespür mehr. Das sind Erlebnisse, die immer wieder berichtet werden von Leuten, die sich mit diesen mystischen, dämonischen Geistern eingelassen haben. Ja? Also, dann Madame Guyon, der Quietismus, das war eine Leidensmystik, eine Erleidensmystik. Madame Guyon hat großen Einfluss auf die Evangelischen gehabt, auf Terstegen zum Beispiel, auf den Pietismus. Und Madame Guyon war eine dämonisch besessene Frau, die wirklich auch schlimmste Kraftwirkungen auch hatte, ja, die auch zum Beispiel Dinge vorhergewusst hat oder übernatürliches, wahrsagerisches Wissen hatte, die eben auch jahrelang in völligem Elend und völliger Gottesfinsternis sozusagen gelebt hat nach ihrem eigenen Bekenntnis und dafür einige beglückende Augenblicke hatte und Höhepunkte, wo sie meinte, sie sei jetzt eins mit der Gottheit. Und diese Quietismus hat eben einfach gesagt, es muss mir jedes Leiden recht sein, um meine Persönlichkeit zu vernichtigen. Vernichtigung ist also ein typischer pietistischer, mystischer Ausdruck. Die Selbstvernichtigung, dass das Ich gemartert wird, bis es nicht mehr überhaupt existent sein soll. Und dann, wenn das Ich völlig ausgelöscht ist, dann kommt man zur Vereinigung mit der Gottheit. Und das ist auch abartig, ja? Das ist nicht biblisch. Gott zerstört nicht unser Ich und unsere Persönlichkeit, sondern Gott heiligt und reinigt uns und lässt uns als Persönlichkeit in eine Gemeinschaft mit ihm treten. Aber Gemeinschaft ist etwas anderes wie Vereinigung oder Verschmelzung. Ja, das haben wir das letzte Mal auch schon gehabt. Gemeinschaft bedeutet, da gibt es zwei verschiedene Personen. Gott ist Gott und ich bin ein erlöstes Geschöpf. Und wir haben Gemeinschaft durch das Wort und durch den Geist Gottes. Aber Vereinigung und Verschmelzung ist eine lästerliche Vorstellung. Ja? Das wird niemals stattfinden. Auch in der verherrlichten Zustand werden wir nicht identisch sein mit Gott, sondern wir werden Gemeinschaft mit Gott haben. Vollendete, vollkommene Gemeinschaft dort, aber nicht Verschmelzung und Identität. Das ist Heidentum. Das ist satanische Falschreligion. Und das muss uns ganz klar sein, wie gesagt, ihr werdet sein wie Gott, das ist dieses Stichwort. Also da gibt es eben diese verschiedenen Elemente, vielleicht noch einer zu nennen, weil der Modemystiker der Evangelikalen ist, gelobt von Bill Hybels, von Rick Warren und allen möglichen anderen. Das ist Bruder Lorenz von der Auferstehung. Vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Brother Lawrence, Bruder Lorenz von der Auferstehung. Und das war ein Mystiker und Mönch, der also in der Küche gearbeitet hat, in seinem Mönchsorden und der eine Lehre hatte von dem Praktizieren der Gegenwart Gottes. Das heißt, er hat praktisch immer versucht, während dem Tellerwaschen und während seinen Aufgaben, immer dieses Gefühl zu haben, Gott ist jetzt da bei mir und erleuchtet mich und ist in mir und bei mir. Und dieses Gefühl der Gegenwart Gottes war sein Ding. Ja, das war sein besonderer Trip. den er da gelehrt hat. Und das finden ganz viele Evangelikale ganz toll. Ja, passt natürlich zur Charismatik, weil die Charismatiker reden ja auch die ganze Zeit von der Gegenwart Gottes, wenn sie Lobpreis machen, wenn diese Geistermächte da um sie rumschwirren, dann fühlen sie sich euphorisch und sagen, jetzt ist die Gegenwart Gottes bei mir. Und in Wirklichkeit ist der Führungsgeist bei mir. Ja? Aber das ist dieser Punkt, dass also solche katholische Mystik heute wieder ganz, ganz stark im Kommen ist und in Mode ist. Ich möchte noch mal kurz eben auch auf die evangelische Christenheit eingehen. Im Grund war ja die Reformation etwas absolut Antimystisches. Und es ist ja interessant, dass zumindest Luther ein hingegebener Mystiker war, bevor er zur Erkenntnis des Wortes kam. Er war ja auch Mönch und damit verpflichtet zu meditieren, seine Stundengebete zu halten. Und er hat Gott sei Dank gemerkt, je mehr ich mich selber vernichtige, je mehr ich meditiere, je mehr ich mich hineinsteigere in diese religiösen Übungen, desto schlimmer wird mein Fleisch und desto sündiger werde ich und desto schlimmer wird mein Hochmut und ich bin überhaupt nicht bei Gott durch das Ganze. Das war Gnade, das war Licht. Und eigentlich hat die Reformation etwas ganz Wichtiges festgehalten gegen diesen mystischen Nebel der römischen Kirche. Die Gnade allein, Christus allein, der Glaube allein, das Wort allein. Völlig richtig, völlig biblisch. Und wenn du das wirklich ergriffen hast, dann bist du in einem sehr gesunden Zustand und mehr oder weniger gut gerüstet in der Abwehr gegen mystisches Gedankengut. Ja, weil das ist Antimystik. Das ist genau die biblische Alternative zur Mystik, die die Reformation da ergriffen hat. Trotzdem hat auch Luther nicht einen ganz klaren Trennungsstrich gezogen. Er hat zum Beispiel Tauler noch sehr geschätzt. Ja, er hat sich auch nicht so ganz verabschieden können von den Einflüssen. Und da gab es andere in der evangelischen Bewegung nach der Reformation, die haben im Grund auch wieder ein falsches Evangelium, einen anderen Jesus vertreten. Die haben eine Art Geistchristentum vertreten, das auch letztlich bedeutete, dass eben der erleuchtete Gnostiker, das waren immer nur wenige besonders Auserwählte, die das erreichen konnten, dass der eben es gar nicht mehr nötig hat, irgendwie das Abendmahl zu nehmen oder irgendwelche äußeren Dinge zu tun, sondern der war praktisch innerlich schon eins mit Gott und schwebte da ab. Ja, solche Lehren waren zum Beispiel von Sebastian Frank, Valentin Weigel und vor allen Dingen auch Jakob Böhme gelehrt worden. Böhme ist vielleicht manchen ein Begriff, er ist der bekannteste dieser Mystiker, die nach der Reformation aufgetreten waren. Und dann ein Name, der sehr tragisch ist, das ist Johann Arndt. Vielleicht haben einige von euch das im Bücherschrank stehen, ich hab's, die 4 oder 6 Bücher vom wahren Christentum. Und Johann Arndt war eine tragische Persönlichkeit, kann man in mancher Hinsicht sagen. Er war auf der einen Seite lutherisch reformierter Pfarrer, Prediger und ein Mann, der viele Wahrheiten der biblischen Frömmigkeit ergriffen hat und auch vertreten hat ein Stück weit. Und trotzdem war er im Grunde seines Herzens ein Mystiker, der auch Okkultist war und der wirklich vom Satan verführt und gebunden wurde. Dieser Mann hat also ganz früh schon Paracelsus studiert und Paracelsus ist ein heidnischer Mystiker. Also Paracelsus ist zum Beispiel der geistige Vater von Rudolf Steiner. Ja? Also die ganze Anthroposophie mit ihrer Magie, mit ihrem komischen Zeug, habe ich alles auch mal gelesen und mich beschäftigt. Das geht stark zurück auf Paracelsus und diese früh mittelalterlichen Alchemisten. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Die wollten also durch Magie Gold machen aus unedlen Steinen und wollten ihre eigene Seele veredeln zur Vergottung, zur Gottähnlichkeit. Und solche Dinge hat der Johann Arndt als Pfarrer im Heimlichen studiert. Er wusste, dass das nicht recht ist. Ja, das war ja von der Kirche verworfen, diese Dinge. Aber er war hingezogen zur Magie, zur Kabbala. Das ist die gefährlichste Mystik und Magie, die jüdische. Teufelszeug. Kann man nur sehr davor warnen. Ja. Baldur Scheidle hat da mal einen Aufsatz drüber geschrieben, wo er das auch zeigt, dass die Kabbala viele Pietisten verführt hat zur Mystik. Und auch den Jakob Böhme zum Beispiel beeinflusst hat. Ja. Und die Kabbala geht auch der Aufstieg der Seele über verschiedene Vollendungsstufen bis zur Vergottung, bis zur reinen Schau Gottes. Ja, und die Bibel sagt, keiner kann Gott schauen. Ja? Also das ist der Mensch will sich über seine Begrenzungen als Geschöpf eigenmächtig hinwegsetzen und sich eigenmächtig zu Gott aufschwingen. Das ist Frevel, Vermessenheit, satanische Hochmut. Und diese Dinge kamen eben auch bei dem Johann Arndt mit rein. Das war, die Bücher vom wahren Christentum waren eine Mischung aus katholischer Mystik, er hat auch Meister Eckhart sehr geschätzt, und evangelischer Frömmigkeit. Und das Tragische ist, diese Bücher vom wahren Christentum waren das prägendste Buch, das den Pietismus über Jahrhunderte beeinflusst hat. Die ganzen frühen Pietisten, da gibt es also Studien dafür, das war das meistverbreitetste Buch in der damaligen Zeit neben der Bibel. Ja, diese Bücher vom wahren Christentum. Und viele Pfarrer haben von denen gepredigt, haben die empfohlen ihren Schäfchen und die Schäfchen haben es gelesen. Und da kam im Pietismus, das was wir ja auch alle so ein Stück kennen, auch ein Stück eine krankhafte mystische Frömmigkeit, ein falsches Heiligungsleben, so ein Wunsch nach Perfektionismus, dann eine Innenschau, dass man immer schaut, ich bin noch nicht vollendet genug, ich bin noch nicht geläutert genug, ich bin noch nicht demütig genug, ich muss mich noch mehr demütigen. Ja, alles menschengemacht. Und diese krankhafte Innenschau, diese krankhafte Frömmigkeit hat den Pietismus sehr belastet und gehindert. Leider auch so ein wirklicher evangelischer Christ wie Ter Stegen war massiv beeinflusst von römischer Mystik. Er hat das Leben heiliger Seelen geschrieben, dadurch wäre ich beinahe in die Mystik verführt worden. Habe ich auch mal zu einer Zeit gelesen, Lebensbeschreibung von katholischen Mystikern. Und er war voll in dieser Mystik drin, hat übrigens auch Jahre gehabt, wo er keine Heilsgewissheit hatte und in der völligen Finsternis war, depressiv würde man heute sagen, in massivster Weise. Und durch diese ganzen Kanäle ist also die Mystik dann auch in die Heiligungsbewegung gekommen. Pietismus, Oettinger, Hahn, Jung-Stilling, Leute, die spiritistische Erfahrungen gemacht haben, die zum Teil Geisterehen mit ihren verstorbenen Frauen geführt haben, die Geister befragt haben, die Geisteroffenbarungen hatten, das Geisterhannesle. Ich sage es jetzt mal den Insidern ein bisschen, ja, manche werden damit vielleicht nichts anfangen können. Wer die Geschichte des Pietismus kennt, weiß, dass da also ganz massive spiritistische Einflüsse kamen im frommen Gewand über solche Leute, die für die Mystik offen waren. Das ist übrigens, die Mystiker sind im Wesen Allversöhner. Auch das muss man wissen. Die Allversöhnung hat eine ganz starke Wurzel in der Mystik. Schon Origenes war ein Mystiker, der die Allversöhnung ja begründet hat. Und letztlich die Allversöhnung als Irrlehre geht auf den irrigen Gedanken zurück, dass Gott ja eigentlich in allem ist. Auch im Satan, auch in den Dämonen. Und wenn Gott sozusagen am Schluss alles wieder in sich zurücknimmt, was er mal geschaffen hat, dann ist alles eins und alles wieder Gott und alles bei Gott. Auch der Teufel, auch alle Sünder. Das ist eigentlich der Kern der Allversöhnung, ist diese mystische Irrlehre vom Pantheismus. Gott ist alles. Und die Bibel lehrt ganz klar, es gibt den heiligen Schöpfer Gott und davon getrennt ist seine Schöpfung. Diese Schöpfung ist nicht Gott. Sie ist nicht vergottet, sie hat auch keinen göttlichen Funken. Das ist auch so eine typische mystische Lehre. Jeder Mensch hat einen göttlichen Funken im Innersten. Und wenn er in der richtigen Gnosis, zur richtigen Gnosis kommt, dann wird dieser göttliche Funke zum vollen Licht und er ist vergottet und vollendet. Falsch. Ja, der Mensch ist Finsternis in seinem Wesen und das Licht kommt erst hinein, 2. Korinther 3, wenn Gott in seiner Gnade durch das Evangelium hineinleuchtet und Christus allein ist das Licht der Welt. Wir haben kein Licht in uns. Ja? Also das sind diese Dinge, die eben da auch mitgespielt haben. Ich möchte nur noch ganz kurz erwähnen, auch John Wesley war von Mystik beeinflusst und seine perfektionistischen falschen Heiligungslehren waren auch von der Mystik beeinflusst. Hannah Withall Smith und Joseph Purcell Smith, Begründer der Keswick-Heiligungsbewegung, waren stark von der Mystik beeinflusst, wie übrigens alle Quäker. Die Quäker sind eine mystische Sekte, die eigentlich kein biblisches Christentum vertritt. Die glauben weder an die Bibel noch an die Erlösung durch das Blut Jesu Christi. Die sind auch Vertreter der Selbsterlösung durch Erkenntnis. Und Oswald Chambers zum Beispiel hat sich stark mit Swedenborg beschäftigt. Also viele schätzen vielleicht dieses Mein Äußerstes ist für sein Höchstes, aber ganz ehrlich, ich habe das nie so besonders lesen mögen. Und wo ich das gehört habe, dass Chambers Swedenborg Anhänger war, ein Stück weit, da muss man sagen, denn Swedenborg war ein Okkultist, der ein heretisches, falsches Christentum vertreten hat. Ja. Ja, also das sind so ein paar Linien. Es gibt Verbindungslinien auch zur Pfingstbewegung, die kommt ja aus der extremen Heiligungsbewegung und Quäker und andere Mystiker waren unter denen, die praktisch die Pfingstbewegung begonnen haben. Ja? Also es gibt eine ganz geschichtliche wie auch eine geistliche Verbindung zwischen den falschen Geistern der Mystik und den falschen Geistern der Pfingstbewegung und der Charismatik. Das müsste man natürlich ganz ausführlich belegen. Ich habe das mal in einem Buchmanuskript gemacht, das ich leider noch nicht fertiggestellt habe. Aber irgendwann mal könnt ihr das vielleicht auch nochmal nachlesen. Ja, jetzt komme ich zum Evangelikalismus. Viele Jahrzehnte war der Evangelikalismus genauso wie der gesunde, erweckliche Pietismus ziemlich frei von mystischen Einflüssen. Nicht völlig, aber ziemlich. Ja? Es gibt ja auch den erwecklichen Pietismus, das muss man eben auch dazu sagen, der das Evangelium betont hat, die Bekehrung, die Wiedergeburt, das Studium des Wortes Gottes. Das gibt's auch. Gott sei Dank. Ja? Und dieser erweckliche Pietismus, der wäre viel mehr zum Durchbruch gekommen, wenn nicht diese mystischen Einflüsse immer wieder ihn blockiert. Ja? Und so gibt es erweckliche Evangelikalismus in den Anfängen des 20. Jahrhunderts zum Beispiel, ja. Und erst später, erst eigentlich jetzt immer mehr seit den 60er Jahren, ist unter den Evangelikalen auch ein verstärkter Einfluss der Mystik wieder spürbar. Das sieht man zum Beispiel daran, dass prominente Leute wie Billy Graham, wie Rick Warren, wie Bill Hybels katholische Mystiker empfehlen und dazu raten, dass man doch seine Spiritualität vertiefen sollte durch Meditation, durch meditative Übungen, durch Bruder Lorenz, durch alle möglichen anderen Dinge, bis hin zu Yoga, ja, und heidnischen Dingen. Also es gibt in evangelikalen Megagemeinden, den modernen Gemeinden, zum Teil sogenanntes heiliges oder christliches Yoga, wo man sagt, Yoga-Übungen sind etwas Wunderbares für Christen zur Vertiefung ihrer Spiritualität. Sie sollen meditieren mit Yoga. Ja? Gibt es offizielle Kurse in Gemeinden angeboten. Also das ist natürlich eine Entwicklung, die ist sehr herausfordernd. Wir sehen darin einfach eines, und das müssen wir einfach im größeren Rahmen sehen, dass die Mystik ist ja wirklich die Geistesmacht der Hure Babylon. Und letztlich wird die Mystik auch eine ganz wesentliche Triebkraft sein für die ökumenische Vereinigung aller sogenannten Christen. Ja? Interessant, Karl Rahner hat gesagt, der Christ des 21. Jahrhunderts wird Mystiker sein oder er wird nicht sein. Warum? Weil eben die Lehre, das Dogma, die biblischen Überzeugungen trennen ganz klar evangelische, wirkliche, wiedergeborene Christen von den römischen Scheinchristen. Ja, die haben falsches Evangelium, falschen Glauben. Und wir versuchen, biblischen Glauben zu leben. Es geht nicht zueinander. Aber die Mystik vereint durch gemeinsame Erfahrung. Es ist ganz interessant, dass eben evangelische Mystiker, auch Tersteegen und andere, haben ganz stark sich auch gegenüber der katholischen Kirche geöffnet und haben eine brüderliche Gemeinschaft angestrebt mit der katholischen Kirche. Und jetzt ist es wieder so, dass die Mystik zu einer Kraft wird, die die ökumenische Vereinigung aller Namenschristen stärken und fördern soll. Das gemeinsame mystische Erlebnis verbindet. Und es ist übrigens auch interessant, dass zum Beispiel prominente katholische Mystiker des 20. Jahrhunderts wie Thomas Merton oder Henry Nouwen, den Namen kennen vielleicht manche, das ist ein sehr populärer Autor, es waren Mystiker, die meditiert haben auf dem Boden der römischen Kirche, die aber auch Zen-Meditation und buddhistische andere Techniken verwendet haben und die gesagt haben, ich weiß genau, dass der Geist, der in mir ist, genau derselbe Geist ist wie der in den Zen-Buddhisten. Und wir alle sind Kinder Gottes und alle kommen in den Himmel, die Buddhisten, die Hinduisten, die Muslime, Das haben also Thomas Merton und Henry Nouwen und andere Mystiker ausdrücklich vertreten und haben es auch mit ihren mystischen Erfahrungen begründet. Ja? Die haben gesagt, ich sehe Gott in diesem buddhistischen Mönch, so wie ich ihn in mir sehe. Ne? Das ist übrigens eben genau dieses mystische Denken, ja, Gott ist ja sowieso in jedem. Ja? Also dann können wir uns auch alle eins machen. Dann ist es egal, welchen Weg ich nehme, um zu Gott zu kommen, ob ich jetzt Buddhist bin oder Hinduist. Das ist diese Verführungslehre der Mystik. Und natürlich, Jesus Christus wird ausgeschlossen. Ja? Der Herr, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, der wird verworfen von den Mystikern. Ja? Dafür glauben sie an einen falschen Jesus, den nennen sie den kosmischen Christus. Ist auch ganz interessant. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr sowas hört, der kosmische Christus. Also ich merke dann, das ist doch nicht echt, das ist doch nicht unser Herr, oder? Ja, da wird dann gesagt, ja, der umfasst alles und alle und ist in allem. Und dieser kosmische Christus wird einmal wiederkommen. Das ist der Antichrist, das ist nicht der Herr Jesus. Ja? Also da müssen wir ganz arg aufpassen. Letztlich geht es in eine antichristliche Richtung, auch die Richtung, dass man eben die heidnische Mystik genauso wieder ergreift wie auch die katholische und damit auch eins wird mit den anderen Religionen. Ja? Tessé spielt hier eine große Rolle. Richard Foster, neue Spiritualität. Dallas Willard ist so ein bekannter christlicher, evangelikaler Verfechter der Mystik heute. Und was da so angeboten wird, zum Beispiel Richard Foster hat empfohlen Meditation. Das heißt, dass man das Bewusstsein entleert, dass man auf die Stimme Gottes im mystischen Sinn hört, ja. Schalte alle deine Gedanken aus und horche in dich hinein. Und wenn du dann eine Stimme hörst, das ist Gott, der redet zu dir. Ganz viele Charismatiker machen das so. Ganz viele heutige Evangelikale. Es wird immer wieder empfohlen, Sarah Young, diese Verführungsautorin, ich bin bei dir, diese spiritistischen Jesusbotschaften, die viele Leute verführt haben, hat genau so gearbeitet. Sie hat sich leer gemacht, ihre Gedanken leer gemacht, und hat gehört und hat einen Stift in der Hand gehabt und das, was sie gehört hat, hat sie aufgeschrieben. Und da kamen falsche spiritistische Botschaften raus, die die Menschen verführen. Dann Gebet, aber hörendes Gebet, ein Hören auf Gott, Stimmen hören, Einsatz der Vorstellungskraft. Stell dir vor, du bist in einem wunderschönen Garten und jetzt kommt Christus auf dich zu. Der rührt dich an. Der heilt dich und heilende Ströme fließen durch dich. Ja, ja, Gebet, sogenanntes, mystisches Gebet. Ja? Dann auch Einsamkeit, Suche, die Stille, die Zisterzienser mussten ja die ganze Zeit isoliert von allen sein, durften nichts miteinander reden. Jeder war in seiner Zelle Stunden jeden Tag, um praktisch Gott nahe zu kommen. Die dunkle Nacht der Seele, dass man die Depression noch verherrlicht als ein Mittel, Gott näher zu kommen. Dann die Beichte im katholischen Sinn. Dann Anbetung, Worship im charismatischen Sinn wird auch mitgenommen. Und dann eben auch Führung durch spirituelle Führer. Also nicht nur die Hindus haben ihre Gurus, sondern die Katholiken haben ihre Spirituale und das sind spirituelle Führer, die praktisch die Mystiker durch ihre mystischen Erlebnisse, Engelbegegnungen hindurch leiten sollen, damit sie da nicht irgendwo im Wahnsinn hängen bleiben. Ja. Also diese Dinge sind alle inzwischen auch bei den Evangelikalen kontemplative Spiritualität, sagt euch vielleicht was, Kontemplation heißt betrachtende Beschauung und damit ist etwas Katholisches gemeint, nicht biblisch. Meditare heißt ja eigentlich Nachsinnen, das wäre auch biblisch, aber Meditation heute heißt, schalt deine Gedanken aus, und das ist was Heidnisches. Und da möchte ich noch ein paar Beispiele nochmal erwähnen von evangelikal empfohlenen Leuten. Zum Beispiel Gerland, ein Meditationspfarrer einer liberalen Landeskirche, hat da etwas in diesem Ideenheft zum Jahr der Stille mit Segen der Evangelischen Allianz weitergegeben. Ich lese es mal vor. Ich lade Sie zu einer Übung ein, die Ihnen helfen will, zur Stille zu kommen und sich dem Geheimnis der Gegenwart Gottes zu öffnen. Suchen Sie sich einen stillen Ort in Ihrer Wohnung oder in einer Kirche, zünden Sie eine Kerze an. Bevor Sie sich auf Ihrem Platz niederlassen, beginnen Sie in den Knien zu wippen, zunächst langsam und dann immer heftiger, bis der ganze Körper in eine Schüttelbewegung kommt. Streifen Sie mit den Händen den Körper ab und hauchen Sie alle verbrauchte Luft aus. Führen Sie die Handflächen zusammen und verneigen Sie sich vor dem Geheimnis der Gegenwart Gottes. Nehmen Sie Ihren Atem wahr, wie er kommt und geht, ohne ihn zu verändern. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Ausatmen. Legen Sie in das Ausatmen alle innere Unruhe und lassen Sie sie mit dem Atem abfließen. Lassen Sie nun die Stille mit jedem Atemzug in sich einströmen. Wiederholen Sie die Worte mehrfach leise im Inneren. Hin zu Gott ist Stille, meine Seele. Lauschen Sie in diese Stille. Gott ist da und Sie sind da. Verweilen Sie, ruhen Sie in seiner Gegenwart, solange es Ihnen möglich ist. Öffnen Sie langsam wieder die Augen, lösen Sie sich aus der Meditationshaltung, führen Sie Ihre Hände vor der Brust zusammen und verneigen Sie sich vor der Gegenwart Gottes. So. Also ich kenne das, weil ich habe früher auch Zen meditiert und Yoga gemacht. Und das ist eine 100% heidnische, okkulte Meditationsübung. Ja? Der Atem ist ganz wichtig, Prana, die göttliche Energie kommt angeblich durch den Atem. Ja? Auf den Atem achten bedeutet, dass das Bewusstsein verändert wird. Und diese Verneigung, ja, das ist Götzendienst, das ist ein heidnisches Ritual. Das haben wir zum Beispiel machen müssen, wo ich Tai Chi und Judo gemacht habe. Ja? Da musste man sich immer so diese Hände vor der Brust zusammenfalten und sich verneigen vor irgendeinem Götzen. Ja? Also das ist mal so eine Sache, aber es kommen noch ein paar andere Sachen. Ein katholischer Mönch namens Bruder Paulus schreibt da auch, und zwar von der Evangelischen Allianz alles empfohlen, ja, Meditation hat etwas mit Mitte zu tun. Ich komme zum innersten Kern meiner Person, dahin, wo ich sagen kann, das macht mich aus. In der Meditation lasse ich mich in Ruhe darauf ein. Ich bin ganz bei mir. In der Stille eines Raumes mit anderen zusammen achte ich auf meinen Atem und habe die Augen dabei halb offen. Ich sitze auf einem harten Stuhl, den Rücken gerade, die Hände zu einer Schale geformt. Seine Gegenwart genieße ich, wenn ich einfach da bin und immer wieder beim Einatmen bete von dir zu mir und beim Ausatmen von mir zu dir. Schweigen gibt mir Gelegenheit, auf meine innere Stimme zu hören. Ich sage, das ist ein bisschen polemisch, aber das sind übelste Rezepte, um in einen anderen Bewusstseinszustand zu kommen. In einen Zustand, wo die Geister sich manifestieren können. Ja? Dann noch von einem Herrn Kusch, einem Evangelikalen, der übrigens in Korntal an der Akademie für Mission Dozent ist und Bücher geschrieben hat und da sehr prominent ist. Und der hat ein Körpergebet empfohlen. Im Folgenden empfiehlt Kusch ein Körpergebet, mit dem Gottes Gegenwart erbeten werden soll. Auch hier kommt diese Übung aus der fernöstlichen Esoterik und nirgends aus der Bibel. Dann sagt er also praktisch, man soll sagen, komm Heiliger Geist, Handflächen öffnen, Arme gestreckt nach oben heben. Erfrische mich wie der Tau am Morgen, Handflächen nach innen drehen, vor dem Gesicht nach unten ziehen. Öffne mich. Arme in Schulterhöhe zu beiden Seiten ausstrecken. Erfülle mich, Hände, Handwurzeln überkreuzend auf das Herz legen. Forme mich, Handflächen senkrecht zueinander bewegen. Sende mich, Hände öffnen und nach vorne strecken. Ja, das sind nämlich auch Gesten, die kenne ich alle aus der heidnischen Meditation. Ja, dieses die Hände ausstrecken, dann will man irgendwo sinnlich irgendwelche Energie wahrnehmen, dann Gebetshilfen laut Kusch, ein hölzernes Kreuz, das man immer wieder anfassen soll, eine Haselnuss, in der man Gott sehen soll, die Meditation von Tessé-Liedern und Lobpreissongs, das sich bekreuzigen, das Anzünden und Anschauen einer Kerze, das meditierende Betrachten von Ikonen und religiösen Bildern sowie das betrachtende Meditieren vorformulierter Gebete. Also was auch ganz viel empfohlen wird, ist auch eine heidnische Taktik, obwohl es fromm klingt, ist das sogenannte Herzensgebet. Die Ostkirche hat es in der Mystik eingesetzt, und zwar, dass man bei jedem Atemzug sagt, es ist ja eigentlich biblisch, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Ja? Aber das soll man 1000 Mal am Tag sagen. Ja? Die ganze Zeit sagen, die ganze Zeit sagen. Und was ist das? Das ist ein Mantra. Ja? Das ist eine religiöse Formel, die durch Wiederholung jemand in einen anderen Bewusstseinszustand bringt. Ja? Was du als Mantra nimmst, ist eigentlich egal. Hauptsache, du wiederholst es die ganze Zeit. Und der Herr Jesus hat gesagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Ja? Also nur damit man das mal sieht, wie raffiniert es ist, da wird der Herr Jesus selber der Name des Herrn missbraucht, um heidnische, okkulte Meditationspraktiken zu betreiben. So wie es eben auch okkulte Heilerinnen gibt in Bayern und Österreich, die heilen im Namen der drei höchsten Personen. Ja? Das ist alles frommer Zauber. Okkultismus, der den Namen des Herrn missbraucht. Deswegen gibt es ja dieses Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Ja? Also es klingt ganz fromm, aber es ist dämonische Verführung. Es ist heidnische Spiritualität und Finsternis. Und da müssen wir eben eines auch uns bewusst machen. Für die Endzeit ist vorhergesagt, dass in der Zeit vor dem Kommen des Antichristen verführerische Geistesmächte, Wunder und Zeichen und Erlebnisse immer mehr um sich greifen werden. Ich lese mal, was wir da in 2. Thessalonicher 2 lesen über den Antichristen. Ab Vers 9 bis Vers 12. Und das ist der Hintergrund von dieser mystischen Welle, auch von der charismatischen Welle letztlich. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Also Gott lässt es zu, dass in der Endzeit immer mehr verführerische, falschreligiöse Kräfte auftreten. Letztlich bereiten diese Kräfte den Antichristen vor. Der muss auch religiös vorbereitet werden. Letztlich bereiten diese Kräfte die Entstehung der Hure Babylon vor, einer Welteinheitsreligion unter Führung der katholischen Kirche, in der alle Religionen zusammen unter einem Dach sein werden. Ja? Und darauf arbeitet der Satan hin, daraufhin arbeiten die Ökumeniker hin, die römische Kirche arbeitet darauf hin und viele Kräfte in den anderen Religionen auch schon. Ja? Stichwort Friedensgebet von Assisi, Stichwort interreligiöser Dialog, Stichwort Abendmahlsfeiern mit Koransuren und yogischen Übungen und irgendwelchen hinduistischen Götteranrufungen, ja, das ist schon jetzt Schritte auf diesem Weg zur Hure Babylon, zu dieser Welteinheitsreligion. Und da wird die Mystik, da bin ich überzeugt, eine starke Rolle spielen, dass die Menschen durch innere Stimmen gesteuert plötzlich sagen werden, Jesus ist nicht mehr der Weg, alle Wege führen zu Gott, ich bin selber Gott, ich bin erleuchtet worden. Ja. Und in diese Richtung wirkt der Widersacher. Und von daher müssen wir eben auch aufpassen, wenn wir Offenbarung 18 lesen, Vers 2 bis 5, dass wir uns von diesen ganzen Entwicklungen bewusst fernhalten und auch andere aufrufen, nicht mitzumachen bei diesen verführerischen Strömungen einer falschen Religiosität. Da heißt es in Offenbarung 18, Vers 2, und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht oder geistlichen Hurerei haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Ja, also auf diesen babylonischen Zug dürfen wir nicht aufspringen. Wir dürfen uns fernhalten von diesen ganzen Dingen, diesen mystischen Bewegungen, auch der Charismatik und Pfingstbewegung, die ganz verwandt ist, wo auch Verführungsgeister wirken. Wir dürfen ganz einfältig den Weg des Glaubens an unserem gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus gehen. Und das ist so wichtig, dass wir da wirklich einen klaren Trennungsstrich ziehen, dass wir durchblicken, wenn diese Dinge immer mehr kommen und dass uns auch das nicht wundert, diese Leute, die da verführt werden zu solchen Übungen, wenn sie die wirklich machen, wenn sie wirklich auf diese inneren Stimmen hören, dann werden sie Stimmen hören, dann werden sie Visionen sehen. Und dann werden sie plötzlich verblendet sein und vielleicht Überzeugungen plötzlich anhängen, die sie vor 10 Jahren noch völlig von sich gewiesen hätten. So werden Menschen religiös umgedreht und auf dem Weg nach Babylon geschickt. Deswegen, wer nüchtern bleiben will und wachsam, der muss sich von dieser Mystik und von diesen finsteren Verführungsgeistern enthalten. Er muss wirklich da einen klaren Trennungsstrich ziehen und sich abkehren von allen mystischen Praktiken, in die er vielleicht hinein verstrickt war. Es ist ganz wichtig, dass wir einfach merken, diese falschreligiöse Bewegung wird letztlich darauf hinauslaufen, dass die Leute sagen, ihr werdet sein wie Gott. Der Antichrist selber wird sich einmal in den Tempel Gottes setzen und behaupten, er sei ein Gott. Das ist genau diese Schiene. Ja? Und da müssen wir uns absolut davon fernhalten. Wir haben etwas viel Besseres als diese teuflische Illusion von der Vergottung des Menschen. Übrigens ist das ein Ausdruck, Theosis, der in der orthodox-christlichen Theologie völlig normal ist. Ja? Also da wird gesprochen von den Mystikern als von vergotteten Menschen und das wird also als etwas ganz Erstrebenswertes, Gutes angesehen. Ja? Also nicht Selbstvergottung, sondern eine keusche, auf dem Glauben an den Herrn Jesus Christus beruhende Glaubensbeziehung, Gehorsamsbeziehung zu dem Herrn Jesus, zu dem Vater im Himmel, das ist der biblische Weg, die biblische Frömmigkeit, der biblische Glaube. Und dieser Glaube führt einmal zum Schauen. Nicht das falsche Schauen schon jetzt, sondern wenn ich im Glaubensgehorsam, in der Treue, dem unsichtbaren Herrn Jesus anhänge und nachfolge, ihm diene, und wirklich bereit bin, auch alle Leiden und alle Kämpfe der jetzigen Zeit auf mich zu nehmen, dann werde ich durch Gottes Gnade vom Glauben zum Schauen gelangen. Und dann werden wir auch nicht mehr unser Fleisch an uns haben, was uns hochmütig macht. Dann können wir den Herrn sehen, wie er ist, und mit ihm wunderbare Gemeinschaft haben. Wir haben schon jetzt Gemeinschaft, aber im Geist, nicht im Schauen. Wir haben eine keusche Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die immer noch die Distanz zwischen uns und dem verherrlichten Herrn ganz deutlich erkennen lässt. Und trotzdem liebt uns der Herr, trotzdem ist er uns nahe, auch wenn wir das nicht spüren. Die Charismatiker und Mystiker wollen die Gegenwart Gottes fühlen und spüren. Das ist so falsch wie nur was. Ich darf einfach wissen, dass der Herr bei mir ist. Ich brauche ihn nicht spüren. Ich weiß es durch den Geist. Ich weiß es durch den Glauben, durch das Wort und in dieser Art von Glaubenshaltung darf ich froh meinen Weg gehen, durch diese böse Welt, mich fernhalten von den Verführungen, dem Herrn treu nachfolgen. Und dann werden wir zur Vollendung kommen, zum Schauen, dass wir teilhaftig werden der Herrlichkeit des Herrn. Und auch dann werden wir nicht mit Gott vereint und verschmolzen sein, aber wir werden eine herrliche, tiefe und wunderbare Gemeinschaft haben. Und das darf unsere Hoffnung sein, unser Ziel. Und so wollen wir einfach mit wachen Augen den Weg gehen durch diese Endzeit. Habt Acht, wacht und betet. Seid nüchtern und wachsam. Immer wieder finden wir das in Gottes Wort. Und so wird der Herr Jesus uns auch an sein wunderbares Ziel bringen. Amen.